Seitenblicke, ein Podcast vom Kleintheater Luzern für mehr inklusive Perspektiven. In der heutigen Folge Seitenblicke stelle ich mir zusammen mit Jan Graf, unserem Inklusionsbeauftragten, die Frage: Wo bleibt das Publikum?
Das ist die Frage der Fragen. Dass wir uns schon 3 Jahre lang stellen, seit wir uns zum Vorsatz genommen haben, ein inklusives Publikum zu werden. Und das Publikum hat einen großen Bestandteil dieser Frage. Manchmal gelingt es uns, jemand anzusprechen, aber so das ganz große Publikum in den inklusiven Fahrwasser zu bekommen, ist ein bisschen eine Knacknuss.
Aber wir spulen ein bisschen zurück und es ist ja auch nicht immer nur negativ behaftet, auch wenn nur wenige Personen kommen. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie hast du das so beobachtet ab dem Zeitpunkt, wo wir wirklich aktiv Programm angeboten haben, bis zum heutigen Zeitpunkt? Was ist da passiert in den Publikumsrängen des Kleintheaters?
Wo ich angefangen habe, hatte ich das Publikum gar nicht so im Blick, weil ich gedacht habe, wir sind ja schon ein Theater, das Publikum kommt immer in ein Theater. Und dann haben wir die ersten 2, 3 inklusiven Veranstaltungen veranstaltet und dann gemerkt, dass es zuerst einmal schwierig ist, das Publikum für die inklusive Maßnahme ins Haus zu bekommen. Und wenn wir es inklusiv gelabelt haben, kam unser Stammpublikum nicht so stark. Und dass die Community nicht kam, das habe ich noch irgendwo verstanden, weil nur weil wir inklusiv werden, heißt das auch nicht, wenn wir denken, dass wir jahrelang vergessen gegangen sind, dass da gerade jemand
direkt
kommt,
die Tür einrennen.
Das habe ich mir denken können, aber das, da kommt mir gerade die Veranstaltung mit Renato Kaiser in den Sinn, wo er verdolmetscht in Gebärdensprache geworden ist, wo dann der halbe Saal leer war, habe ich dann schon gedacht, oh, das zu sensibilisieren, ist da auch noch eine Aufgabe, wenn man diesen Prozess anfängt.
Wieso blieb denn das reguläre Kleintheaterpublikum plötzlich weg? Bist du dem auf den Grund gegangen?
Ja, ich habe so gewisse Fragen reingegeben in unsere Social Media und auch in Kontakt. Und was ich da rausgehört habe, weil wir am Anfang dieses Label gemacht haben, inklusiv, hat das Stammpublikum gedacht, das sei nichts für sie, das sei explizit für Menschen mit einer Behinderung. Und da haben Renato Kaiser und ich dann ja auch zusammen ein Instagram Live gemacht und haben gesagt, habt keine Angst vor Inklusion, ein bisschen überspitzt. Und dann kamen schon Leute, aber irgendwie das zu labeln hat dann auch wieder Fragen aufgeworfen. Und da sind wir ja immer in der Im Spannungsfeld, labeln wir das nicht, machen wir einfach eine ganz neue, also so eine Theatervorstellung ohne Inklusion, das sind wir immer wieder am Diskutieren, oder Fabienne?
Aber was ist seitdem gegangen? Ich glaube, wir konnten auch ein bisschen Ängste abbauen von wegen, wer nimmt wem wo den Platz weg oder auch nicht. Ich glaube, da konnten wir jetzt schon ein bisschen auch Sensibilisierungsarbeit leisten. Was ist seither so passiert? Wie beobachtest du, dass sich das Publikum durchmischt?
Was ich gemerkt habe, ist, man braucht viel Geduld. Mhm. Und Sitzfleisch, das habe ich ja, weil ich im Rollstuhl sitze. Man braucht einfach, ich sage immer, Inklusion ist ein Marathon und kein Sprint. Und das merkt man jetzt auch gut im Kleintheater. Ich glaube, unser Film hat viel gebracht auf dem Standpublikum, dass wir den gezeigt haben, dass wir auch Werbung gemacht haben in den Zeitungen.
Was diesbezüglich ich sehr beobachtenswert finde, ist, dass zu all diesen Filmvorstellungen viele Menschen mit Behinderung kommen, die ich aber danach nie bei uns im Theater sehe.
Das ist so, weil vielleicht ist das so, wenn man dann eben trotzdem dieses gesellschaftliche Theater sieht und dann vielleicht unter der Woche und so, es ist dann nicht so explizit eine Veranstaltung, die, ja, ich habe da mich auch schon gefragt, vielleicht brauchen wir da noch 1-2 Jahre, aber wenn ich mit der Verantwortlichen der EDV, also der IT, spreche, und wir sehen ja bei den Rollstuhlplätzen, können wir eine Erhebung machen, dann wird unser Bödeli, also die zusätzliche Rollstuhlplätze, viel mehr genutzt als vor 3 Jahren. Also die Rollstuhlplätze sind immer stetig gestiegen. Und auch wenn ich jetzt sehe, dass unsere letzte Verdolmetschung schon viele Leute waren und nicht nur eine, oder auch mit dem Blindenverband sind es immer etwa 8 bis 10 Leute. Ich glaube, was ich gelernt habe, wenn ich jetzt so gesamthaft anschaue, ist nicht meine Erwartungshaltung über die Veranstaltung rüber zu stülpen, sondern einfach jede Veranstaltung, wenn jemand kommt, ist es immer ein Gewinn. Mhm. Egal was kommt, weil dann wird das miteinander gesprochen. Sie sagen, das war eine super Veranstaltung und so wird es gespreadet.
Und schlussendlich sehe ich jetzt beispielsweise auch in jeder inklusiven Veranstaltung, die wir anbieten, in der dann ein Mitglied ohne Behinderungsperspektive aus dem Publikum zu uns kommt und irgendetwas nachfragt oder so, eigentlich auch als Erfolg, weil tatsächlich scheint ja bei dieser Person irgendwie Sensibilisierung stattgefunden zu haben oder ein Interesse geweckt worden zu sein, wie eine Übersetzung funktioniert oder was eine taktile Begehung ist oder Ähnliches.
Was ich auch gemerkt habe, man muss wirklich die Communities separat involvieren, viel mit ihnen sprechen, vielleicht auch mal mit Vertreterinnen essen gehen und sagen, hey, das kommt jetzt oder so, und frühzeitig, oder? Du hast ja die letzte Folge mit Eva aufgenommen, auch in der Kommunikation frühzeitig, vielleicht für die normalen Abläufe viel zu früh, aber lieber zu früh als zu spät. Weil eben das Leben mit einer Behinderung viel Planung beinhaltet, das kann ich auch von mir sprechen, bin ich trotzdem manchmal froh, wenn ich 3-4 Monate vorher weiß, dass ein Show-Act kommt und eben das Sitzfleisch. Man muss einfach der Vision und dem Weg vertrauen.
Du hast es bereits angesprochen, im Umwerben, sage ich mal, von neuen Publikumsbereichen ist natürlich auch der Kontakt zu den entsprechenden Communities sehr wichtig. Das sind sehr oft Verbände, Organisationen, Communities, mit denen wir davor überhaupt gar keinen Kontakt hatten. Jetzt klingt das ein bisschen einfach, wenn du sagst, du gehst Mittagessen und Kaffee trinken. Spiel das nicht so runter. Was heißt Community-Arbeit tatsächlich? Wie kommt man in Kontakt?
Zuerst muss ich offen sein, um zu verstehen. Weil da hatte ich auch ganz viele Aha-Erlebnisse, obwohl ich ein Mensch bin mit einer Behinderung. Ich weiß nicht, wie ein Leben ist mit Gehörlosigkeit. Und die haben eine ganz andere Grammatik und so. Und da musste ich eben beim Mittagessen viel offen sein und auch viel zuhören, nicht nur essen. Und dann für mich auch meinen gangbaren Weg zu finden und dann eben auch vielleicht mit Eva zu schauen, wie formulieren wir jetzt etwas, oder eben mit einem Menschen mit Sehbehinderung, der mir sagt, ja, eben, wenn es dunkler wird, gehe ich nicht mehr so gerne raus, dass wir eher Programmpunkte suchen im Frühling oder Herbst. Das sind so Punkte, die ich einfach nicht auf dem Schirm hatte, um ihnen auch gerecht zu werden. Und das hat auch viel Zuhören und nicht einfach, ja, wir bieten doch, das ankommt, sondern ich muss die Gegebenheiten wie auch verstehen, um darum herumzubauen.
Mhm. Was ich teilweise völlig einhellend finde, aber was einem ja dann direkt beim Veranstalten oft nicht einfällt, ist, diese Personen haben Hobbys, eine Freizeit, eine Arbeit, eine Familie. Ja. Und jetzt haben wir halt auch noch ein Programm. Also inwiefern ist das auch ein bisschen in Relation zu setzen, dass ja jetzt beispielsweise ein Besuch im Kleintheater auch erstmal in den bereits bestehenden Ablauf eingeplant, eingepflegt werden müsste.
Ja, das auch, oder? Weil auch ich, der im Kleintheater arbeitet oder auch jemand schon, kommt ja nicht jede Veranstaltung zu besuchen. Das ist, glaube ich, einfach ein Teil des Menschseins. Manchmal hat man die Zeit und Muße, dort reinzugehen. Eben, das verstehe ich noch eher und das musste ich viel lernen. Was ich eben gar nicht verstanden habe zuerst, eben, ist die Angst des regulären Publikums. Und das habe ich aber dann auch wieder spannend gefunden, seit wir mehr Rollstuhlplätze anbieten, seit die Rollstuhlplätze in einer Reihe passieren und nicht mehr am Rand sind, ausschließlich passieren viel mehr Interaktionen mit dem Publikum. Also ich habe auch schon mit der Sitznachbarin oder Sitznachbar über das Stück gesprochen und dann kam der Dialog und ich glaube, es müssen viel mehr Berührungspunkte passieren, dass eben, wenn wir wieder etwas labeln, dass auch die Sitznachbarin von der anderen Veranstaltung, vielleicht kommt da der Jan wieder oder eine Bühnenbegehung machen wir jetzt für alle möglich. Oder wir sind ja auch schon dran, Crashkurse anzubieten für Menschen, die auch nicht Gebärden, also die neu in die Gebärdensprache reingehen. Ich glaube, wir müssen da wie Hand bieten für Begegnungsorte und nicht einfach davon ausgehen, dass einfach jeder einfach kommt, sondern wir müssen auch vielleicht ein bisschen denken, die Gesellschaft hat viele Stereotypen im Kopf und wir müssen da wie Hand bieten, ja, wie gesagt.
Und vielleicht auch ein bisschen davon wegkommen, dass dieser Begegnungsort immer zwischen 20 und 22 Uhr hier bei uns im Saal passiert, sondern vielleicht, dass das eben auch andere Gelegenheiten sind, wo wir es möglich machen, dass man ins Gespräch oder in die Begegnung kommt.
Hauptsache, man kommt in Begegnung.
Wo bist du denn jetzt gerade dran? Wie würdest du reagieren, beispielsweise, wenn wir sagen, wir führen eine inklusive Publikumsquote oder Ähnliches ein? Was würde das bedeuten? Wie würdest du damit umgehen?
Das wäre Druck. Immer noch sehr viel Druck. Und ich wüsste auch nicht, ob ich, wenn jetzt diese Weisung käme, wo die nicht kommt, das weiß ich, aber wenn ich mich jetzt das frage...
Ich sage das aus dem Hintergrund, weil natürlich vielerorts, oder? Schaut man auf verkaufte Tickets und hinterfragt sehr schnell, welche Maßnahmen rechtfertigen, welches geringe Publikumsaufkommen. Aus dieser Perspektive auch diese überspitzte Frage nach einer Quote.
Ich hätte Mühe. Also ich würde mich unter Druck fühlen und dann müssen wir generell darüber sprechen, ob das wirklich nur der verantwortliche Inklusion ernst nehmen muss oder das ganze Haus nochmal über die Bücher gehen muss, weil sonst hätte ich das Gefühl, ich wäre gescheitert. Mhm. Ich als verantwortlicher Inklusion. Und das müsste ich dann schon mit der Leitung nochmal tief analysieren. Aber natürlich haben wir uns auch schon die Frage gestellt, ob es wirklich Sinn macht, etwas 3-4 Mal zu machen, wenn niemand kommt. Nur eben, wir sehen, dass eine langsame Kurve passiert. Jetzt muss man sich einfach die Frage stellen, muss die Kurve spitz sein oder kann die Kurve so sein, dass man einfach eine leichte Ansteigung sieht? Oder oder wenn man darüber spricht. Aber was ich auch gemerkt habe, manchmal sind es nicht mal die Veranstaltungen, sondern das Echo nach der Veranstaltung, die Sensibilisierung gemacht hat. Also, dass man darüber gesprochen hat, hey, das Kleintheater hat eine Bühnenbegehung gemacht, mhm, auch wenn niemand kam, aber mhm, es wurde nachher diskutiert. Das finde ich dann, habe ich gemerkt, ist denn die nächste Bühnenbegehung mit mehr Leuten verstückt oder bestückt. Eben, das müsste man diskutieren, welche Kurve man dann nimmt. Mhm. Aber ich verstehe natürlich, weil eben, wir beide wissen, was eine Verdolmetschung kostet. Aber 4 sind schon mal eine gute Zahl, finde ich. Mhm.
Ja, oder manchmal sind es ja auch gar nicht unbedingt, was etwas kostet oder nicht, sondern einfach auch, ich sage immer, auch wenn wir sonst irgendeine Programmreihe ausprobieren und es findet einfach vom Interessen her auch kein Publikum, ist es ja teilweise auch angezeigt, dass man da einfach auch offen und ehrlich miteinander ist und versucht zu justieren, was man anbietet.
Ich weiß gar nicht, haben wir noch Zeit, einen kleinen Punkt anzuschauen? Mhm. Wir sind ja jetzt dran, vielleicht unser Label oder Filter inklusiv breiter zu machen. Mhm. Also, dass wir nicht mehr nur 4 oder 5 Veranstaltungen nehmen, sondern wir versuchen ja alle Veranstaltungen zugänglicher zu machen, dass es da vielleicht auch mehr Überschneidungen gibt mit dem regulären Publikum. Mhm. Das sind wir jetzt immer mehr dran und suchen damit Maßnahmen, ein bisschen breiter zu werden, wieder nur konzentriert.
Also weniger, dass wir im Programm haben, vier inklusive Veranstaltungen, sondern wir versuchen wirklich auch vom Publikum her gedacht, das Programm besser so zu kommunizieren, ja, dass vielleicht auch Gruppen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, besser einschätzen können, ob ein Abend bei uns für sie lohnenswert wäre oder nicht.
Und auch andere Häuser haben mit uns ja schon mehr Kontakt genommen, aufgenommen, dass wir vielleicht von ihnen profitieren, sie von uns profitieren, dass das auch breiter wird.
Genau, dass wir nicht in den Ängsten leben, einander das Publikum abzuwerten,
genau, sondern gegenseitig gemeinsam zu befruchten,
größere Publikumsgruppen erschließen. Zum Schluss, auch du hast wieder das Vergnügen, eine Karte aus unserem Tabuspiel ohne Tabuspiel zu ziehen, aus der Toolbox alle inklusive. Ich halte dir die hin und du ziehst heute eine gelbe Karte. Mit welchem Begriff?
Intersektionalität.
Was fällt dir zu diesem Begriff ein?
Puh, das ist ein ganz großer Begriff. Und eben, irgendwie passt es auch wieder zu unserer Folge. Irgendwie haben wir über die Intersektionalität gesprochen, aber auch um die Heterogenität, also dass wir dann alles ansprechen wollen, aber zuerst müssen wir eben die Intersektionalität verstehen, wo auch die Ängste sind. Und ich glaube, wenn man das versteht, kann man dann eben das große Ganze verstehen und dann auch zu merken, warum es vielleicht einem ganz großen Publikum diese und diese Dynamik hat, weil es in dem großen Publikum so kleine Publikummer hat, mhm, und dann eben das passiert. Deshalb, man muss zuerst analysieren und dann die Schlüsse daraus ziehen fürs große Ganze. Mhm.
Jemand, der das berufshalber tagtäglich macht, den treffen wir Ende Januar, am 28. Januar, um genau zu sein, haben wir hier im Live-Podcast von Seitenblicke Islam Aliay zu Gast und ich bin schon sehr gespannt auf das Gespräch und die Erklärungen und Informationen zu seinen Sichtweisen auf die Dinge. Es würde uns natürlich sehr freuen, wenn dann das Haus voll ist. Es hat noch genügend Tickets und bis dahin ist auch noch etwas Zeit. Jan und ich freuen uns sehr, euch alle Ende Januar wiederzusehen und ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören von heute.
Danke euch fürs Zuhören und danke dir, Fabienne. Thank you.